Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Als Predigttext lese ich uns aus dem 1. Mosebuch, Kapitel 12, die Verse 1 bis 4a. Ich lade Sie ein, zur Lesung noch einmal aufzustehen. Und der Herr sprach zu Abram: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abram aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot zog mit ihm. Herr, segne du dein Wort an uns allen. Amen. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Liebe Gemeinde, das Thema für den heutigen Gottesdienst, ich habe es schon gesagt, segnen, Segen, gesegnet, segnen. Segen, gesegnet, segnen. Es bildet eine Kette ohne Ende, wenn man so will. In drei Schritten eben. Segen, gesegnet, segnen und so weiter. Alle drei Worte kommen in unserem Predigttext vor. Insgesamt werden sie viermal in den Versen 2 bis 3 verwendet. Hören Sie noch einmal diese Passage. Gott sagte zu Abraham: Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Welch ein Gott! Und welch ein Segen, der von ihm ausgeht. Nicht umsonst haben wir im Deutschen das bekannte Sprichwort entwickelt: An Gottes Segen ist alles gelegen. Ich will dich segnen, sagte Gott, und du sollst ein Segen sein. Wie gut, wenn man das weiß. Und so konnte der Altpräsident Horst Köhler bei einer Podiumsdiskussion auf dem Evangelischen Kirchentag 2005 sagen: Ich finde, mit Gottes Segen geht es uns besser. Was für eine Erkenntnis! Mit Gottes Segen geht es uns besser. Ich möchte, bevor wir an den biblischen Text gehen, noch kurz mit Ihnen darüber nachdenken, was das Wort Segen bzw. Segnen denn eigentlich meint. Nun, das Herkunftswörterbuch von Duden mit der Etymologie der deutschen Sprache weiß, dass das Wort Segnen aus dem mittelhochdeutschen Segenen kommt und das Zeichen des Kreuzes machen bzw. bekreuzigen meint. Und dass dieses auf eine frühe Entlehnung aus dem Lateinischen bzw. dem Kirchenlateinischen signare beruht, was eben mit einem Zeichen versehen oder zeichnen, bezeichnen, siegeln und versiegeln bedeutet. Das Wort Segen verwenden wir heute auf zweierlei Weise. Erstens meinen wir eine erbetene oder auch erteilte Gunst, was auch eine göttliche Gunst sein kann. Wenn der Pastor zum Beispiel dem Brautpaar den Segen des Herrn spendet, dann verbinden wir damit, dass das auch Gottes Gunst für uns ist. Natürlich, darum beten wir. Zweitens bezeichnen wir mit Segen auch Glück und Erfolg. Der Segen der Arbeit oder vom Erntesegen wird da zum Beispiel gesprochen. Wenn Gott nun zu Abraham sagt, ich will dich segnen, dann hat das natürlich eine vielseitige Bedeutung. Gottes Segen wird in unserem Abschnitt schon auf verschiedenen Ebenen erkennbar. Gott sagte zu ihm, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Gottes Segen für Abraham war also verknüpft mit einem Land, das Gott ihm zeigen wollte. Und das hat sich mit dem Land Kanaan so erfüllt, wie uns die biblische Geschichte lehrt. Eine andere Ebene ist die Nachkommenschaft Abrahams. Ich will dich zu einem großen Volk machen, sagte der Herr zu ihm. Und das, obwohl Sarai zu der Zeit noch kein einziges Kind hatte. Abraham war schon in einem beachtlichen Alter von 75 Jahren. My goodness. Von Kind zu reden, das lesen wir jedenfalls in wenigen Versen vor unserem Abschnitt in Kapitel 11, Vers 30. Aber Sarai war unfruchtbar und hatte kein Kind. Und aus dem Sohn der Verheißung, nämlich Isaak, ist der Enkel Jakob hervorgegangen, der die bekannten 12 Söhne zeugte, die die 12 Stämme Israels bildeten. Des Weiteren sagte Gott etwas zu Abrahams Namen. Ich will dir einen großen Namen machen. Nun, im Alten Testament bedeutet der Name so viel wie Person und Persönlichkeit. Gott hat tatsächlich Abraham zu einer großen und einzigartigen Persönlichkeit gemacht. Bei Juden, bei Christen und selbst unter den Moslems ist Abraham eine große Persönlichkeit. In Babylon, und aus diesem Reich stammte er ja, war es üblich, sich durch ein Ruhmesdenkmal einen Ehrennamen zu machen. Gott aber hat Abraham aus dieser Stadt und aus diesem Land herausgerufen. Gott gibt Abraham das, was Menschen sich in eigener Kraft erarbeiten wollen. Das wird auch an den 7 Ehrentiteln für Abraham sichtbar, die wir in den folgenden Geschichten über Abraham in der Bibel vorfinden, im Alten Testament. Abraham wird dort so bezeichnet, Abraham ist der Vater der Menge, der Vertraute Gottes und der Pfleger des Gottesreiches. Abraham wird als der Prophet bezeichnet, der Fürst Gottes, der Knecht Gottes und schließlich als Freund Gottes genannt. Hans-Jörg Bräumer, den haben viele unter uns kennengelernt, in der Bibelwoche im März war er hier zu uns als Gast und hat uns die Bibel ausgelegt. In seinem Kommentar schreibt er, im Koran heißt Abraham der Geliebte Allahs. Der arabische Name für Hebron, die Stadt Abrahams, ist El-Chalil, was bedeutet die Stadt des Geliebten? Was Abraham unter den Christen aller Zeiten so bedeutsam macht, das ist sein Glaube, sein Vertrauen in den Herrn. So steht in 1. Mose 15, Vers 6 geschrieben, Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Das nimmt der Apostel Paulus als Beweis für die Gerechtigkeit vor Gott durch den Glauben, was er in seinem Brief an die Römer Kapitel 4 entfaltet. Ich lese uns diese Verse, die der Apostel Paulus an die Römer dort geschrieben hat. Was sagen wir denn von Abraham, unserem leiblichen Stammvater? Was hat er erlangt? Das sagen wir. Ist Abraham durch Werke gerecht? So kann er sich wohl rühmen, aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Dem aber, der mit Werken umgeht, wird der Lohn nicht aus Gnade zugerechnet, sondern aus Pflicht. Dem aber, der nicht mit Werken umgeht, glaubt aber an den, der die Gottlosen gerecht macht, dem wird sein Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit. Meine Lieben, hier liegt sogar die Geburtsstunde für uns als evangelische Kirche. Das war doch Martin Luthers Entdeckung, der mit seinen eigenen Werken wie Selbstkasteiung, Gebet, Fasten, Pilgerfahrt nach Rom und so weiter, gerecht vor Gott zu werden suchte und es doch nicht fand. In all seinem eigenen Bemühen hat er diesen Frieden nicht gefunden. Und der Römerbrief mit diesen und anderen Versen ist Luther zum Schlüsselerlebnis geworden für die Gerechtigkeit vor Gott durch den Glauben. Die folgenden Verse aus dem Römerbrief waren Luthers Sternstunde im Kampf um einen gnädigen Gott. Denn es ist hier kein Unterschied, so nochmal Paulus an die Römer, sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Glaube, der auf Gott setzt und das, was er uns sagt und was er uns tut, das ist schon abrahamitischer Glaube und heute noch notwendig in unserem Glauben an den Herrn Jesus Christus. Zu diesem Glauben sind wir eingeladen. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Der Apostel Paulus sagte dem Kerkermeister von Philippi, der fragte, was er denn tun müsse, damit er gerettet werde. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus gerettet werden. Johannes schreibt in seinem Evangelium die Worte Jesu in Kapitel 3, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Das ist die gute Nachricht. Das ist das Evangelium. Das ist der Segen Abrahams, der bis heute um die Welt geht, wo das Evangelium von Jesus Christus gepredigt wird. Ich möchte diesen Gedankengang abschließen mit dem Merksatz, wie Gottes Segen für Abraham heute noch weltweit erlebt wird, nämlich in der Verkündigung des Evangeliums von Jesus Christus und im Glauben und Vertrauen auf ihn. Nicht umsonst wird das Neue Testament eingeleitet mit dem bemerkenswerten Satz Matthäus 1, Vers 1, wo die Geschichte von Jesus Christus beginnt. Wir lesen dort, dies ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Das Vertrauen in Gottes Wort und in das, was er für uns tut, bringen uns das Heil, das wir so nötig brauchen. So war es bei Abraham, so ist es heute noch. Nicht schwerer, aber auch nicht einfacher. Glauben eben. Und der Hebräerbriefschreiber weiß zu sagen, es ist aber der Glaube eine gewisse Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Möge der Herr uns diesen Mut schenken zu solchem Glauben, der auf ihn traut. Kommen wir noch zu zwei kurzen anderen Gedanken zurück zum Thema Segen, gesegnet und segnen. Unser Bibeltext beginnt mit den Worten, und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und so weiter. Und der Herr sprach zu Abraham. Damit möchte ich einen zweiten Hauptgedanken sagen. Gottes Reden ist der erste und der größte Segen. Und der Herr sprach zu Abraham. Meine Lieben, das ist so einzigartig. Und der Herr sprach zu Abraham. Das ist Segen. Am Anfang der Geschichte mit Abraham steht das göttliche Wort. Und der Herr sprach. Mit solchem Reden Gottes begann auch die ganze Schöpfung. Wie steht es doch geschrieben in 1. Mose 1? Und Gott sprach, es werde Licht. Und es ward Licht. Wenn Gott spricht, geschieht sein Wort. David bekennt dasselbe in Psalm 33, Vers 8 und 9. Alle Welt fürchte den Herrn und vor ihm scheue sich alles, was auf dem Erdboden wohnet. Denn wenn er spricht, so geschieht's. Wenn er gebietet, so steht's da. Gottes Reden ist der größte Segen selbst für uns heute. Wir sind darauf angewiesen, dass Gott uns anspricht. Von uns selber kommen wir gar nicht darauf. Das ist ein Gnadengeschenk Gottes, wenn er mit uns redet, ein Segen eben. Freuen wir uns doch, wenn wir merken, hier hat Gott zu mir gesprochen. Das ist Segen und wird noch ein größerer Segen, wenn wir ihm vertrauen können, wenn wir seinem Wort glauben, wenn wir ihm im Gebet und im Gehorsam auf sein Reden antworten. Der Apostel Johannes schreibt im Kapitel 1 seines Evangeliums, Vers 14, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohns vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Gottes Reden mit uns, durch beziehungsweise mit seinem Sohn Jesus Christus, ist für uns das Schönste, ist für uns der schönste und der größte Segen. Da finden wir den, den wir suchen und brauchen. Mit ihm sind wir gesegnet, gezeichnet, durch ein Kreuz. Gekennzeichnet mit seinem Kreuz. Welch ein Zeichen beziehungsweise Kennzeichen dieses Kreuz unseres Herrn, an dem er starb für sie und für mich. Und wohin er alle Schuld und alle Krankheit getragen hat. Jesaja wusste schon davon zu schreiben. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Und Jesaja hat auch zum Thema Zeichen tolle Worte gefunden. Hören Sie selbst aus Jesaja 49. Kann auch ein Weib ihres Kindleins vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes? Und ob sie seiner vergäße, so will ich doch deiner nicht vergessen. Siehe, in die Hände habe ich dich gezeichnet. Deine Mauern sind immer da vor mir. Gott hat uns alle Zeit vor Augen. Und deshalb spricht er uns an. Das ist der größte Segen. Ich wünsche Ihnen beziehungsweise dir Gottes Segen. Das mag mitunter wie eine tote Floskel wirken oder klingen, sollte aber immer ganz ernst gemeint sein. An Gottes Segen ist alles gelegen. Das wissen wir doch. Und so sollte der Wunsch für den Segen Gottes immer ein tiefer und ehrlicher Wunsch und Gebet sein und bleiben. Das können wir einander zusprechen. Ich habe es mir in Burundi zur Regel gemacht, als wir da in Ostafrika waren, dass ich beim Abschied den Menschen gesagt habe, Imana Ibahezagire. Gott segne sie. Der Bäcker hat's gehört. Kam aus Zypern. Imana Ibahezagire. Der Banker hat's gehört. Natürlich ein Burundier. Imana Ibahezagire. Der Verkäufer. Imana Ibahezagire. Der Kollege. Imana Ibahezagire. Der Parlamentspräsident, Imana Ibahezagire. Gott segne dich. Der Apostel Petrus schreibt in seinem ersten Brief, Kapitel 3, Vers 9, vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt. Wir sind zum Segnen berufen. Und dann ererben wir den Segen. Segnen, gesegnet, segnen. Der Kreis schließt sich und hört nicht wieder auf. Segen Gottes, auf ihn sind wir angewiesen. Und wenn wir mit Gott leben, sind wir gesegnete Menschen. Und als Gesegnete sollen wir andere wiederum segnen. In diesem Sinne, Imana Ibahezagire, Gott segne sie. Amen.